Seit nunmehr einer Woche läuft in Brasilien die UNO-Weltklimakonferenz. Politiker und Aktivisten aus der ganzen Welt nehmen teil. Auch wenn die meisten standesgemäß entgegen ihrem eigenen Narrativ mit dem Flugzeug angereist sind. Doch welches Fazit lässt sich zur Halbzeit der Konferenz ziehen? Darüber spreche ich nun mit Jonas Schick. Er ist bekannt als Chefredakteur der Zeitschrift Die Kehre, dem vielleicht einzigen Ökologie-Magazin von rechts. Guten Tag, Herr Schick. Die erste Woche der UNO-Weltklimakonferenz ist fast beendet. Und es fällt auf, dass die Medien bei uns relativ wenig über das Treffen berichten. Das war in früheren Jahren anders. Hat Klima in Zeiten einer neuen globalen Blockkonfrontation und Kriegsvorbereitung an Bedeutung verloren?
Ja, ohne Frage, absolut. Also Sie greifen da auch einen Aspekt auf, den ich jetzt schon in unserer neuesten Kehre-Ausgabe auch im Vorwort erwähnt habe. Was klar auffällig ist, da habe ich mich noch nicht auf Belem bezogen, sondern auf die internationale Automobilausstellung. Da war schon klar erkennbar, dass das Thema verglichen mit den Jahren zuvor sehr stark in den Hintergrund gerückt ist. Klar, es wurde darüber berichtet, es gab auch noch Aktionen von Umweltgruppen, aber es stand eigentlich mehr im Mittelpunkt der Zustand der deutschen Autoindustrie und wie man denen wieder ankuppeln kann. Und das setzt sich jetzt in Belem ja fort. Also man merkt da ganz stark, dass, glaube ich, sich die also als das alles noch so ganz normal lief und man hatte irgendwie auch einen großen Kuchen, den man verteilen kann, dann konnte man sich das irgendwie leisten. Es war in Anführungszeichen so ein bisschen ein Wohlfühlthema. Und jetzt, wenn es dann drauf ankommt, dann wird es problematisch. Und dann fallen auf einmal alle Akteure aus. Also man sieht das ja jetzt in Belem. Es ist eigentlich keiner mehr von den wichtigen Akteuren mit Staatschefs da. Also gerade was die Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß angeht, Indien, China, USA, da ist also zumindest von Staatschef keiner vertreten. Und ich glaube, das ist auch einfach das Resultat, dass man sich jahrelang darüber belogen hat, ohne das jetzt im Grunde endgültig zu bewerten, was denn die materiellen Voraussetzungen auch für die Gesellschaften sind, in denen wir leben, für die Industriegesellschaften. Und es zeigt sich ja zum Beispiel in Deutschland, dass wenn man über Jahre sich der Thematik starken Klimaschutz mehr und mehr nähert und mehr umsetzt, man dann zu einem Punkt kommt, an dem es dann auf die Wirtschaft zurückschlägt und mit entsprechenden Folgen. Und das führt eben auch so vor Augen so ein Dilemmata innerhalb der Ökologie, was auch wir in der Kehre nicht ganz aufgelöst bekommen, ist die Frage, wie also diese 8 Milliarden Menschen, die wir dann entweder jetzt schon sind oder bald sein werden, die leben ja auf bestimmten Voraussetzungen. Und wenn ich jetzt da den Hahn abdrehe, und das ist am Endeffekt krass durchgesetzter Klimaschutz, ist dann mündet in der Deindustrialisierung, das ist jetzt so der andere Begriff, dann ist das die Frage, inwiefern sich das dann überhaupt dann noch trägt. Das zeigt sich da eindeutig, ist stark ökologische Politik hat ihren Preis und den muss man dann auch bereit sein zu zahlen. Und die Frage ist, und das ist das, was ich mit dem Dilemma gemeint habe, kann man den denn eigentlich auch zahlen? Und um das jetzt abzuschließen und nicht noch weiter auszufasern, wir sehen das im geopolitischen Feld auch ganz einfach an der Frage von KI. Ne? Also wir nehmen das jetzt mal als einen Aspekt. Und da ist es eigentlich auch super, um zu zeigen, wo sich eigentlich die Klimaschützer oder auch vor allem die Protagonisten des Green Deal auch immer selbst betrogen haben, ich brauche da Unmengen an Energie für. Der KI-Ausbau wird eigentlich genau daran scheitern. Also er scheitert im Moment nicht am fehlenden Kapital, sondern die aktuellen Meldungen, die man so hört aus diesen Wirtschaftsbereichen ist, er scheitert an der verfügbaren Energie. Und da reden wir über alle Formen von Energie. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, dass ein Großteil nämlich auch des Klimaschutzausbaus in Form erneuerbarer Energien am Ende einfach nur auf die anderen Energieträger obendrauf kommen wird. Das wird keine der bestehenden Energieträger ersetzen, sondern es wird einfach noch mehr Strom produziert, weil noch mehr Nachfrage da ist. Und also wird es am Ende um einen grundlegenden Systemwechsel gehen müssen, wenn man sich diesen Fragen nähert. Und dann, wenn das minimal einsetzt. Wir reden ja nur hier darum, dass wir quasi minimal erste Anzeichen dafür haben, dass das seinen ökonomischen Preis nach sich zieht, dann fangen sofort alle an, vom Boot zu springen. Ja, das war jetzt wahrscheinlich viel zu lang, aber das Antwort.
Lassen Sie mich da bitte nachfragen. Im Vorfeld der Konferenz haben sich die USA und China gegenseitig vorgeworfen, den Klimaschutz zu vernachlässigen, beziehungsweise sich Vorteile durch die Manipulation von Klimadaten zu verschaffen. Ist die Klimapolitik mittlerweile vor allem ein Instrument für die Auseinandersetzung der Großmächte?
Naja, sie wird ja, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt mit ihr ausgeführt habe, sie birgt halt die Problematik, dass wenn ich da voll drauf durchsetze, also das voll vor mir hertrage, so wie das im Moment eigentlich auch noch als einziger großer Akteur Deutschland macht, das hat so bestimmte Parallelen mit der Corona-Krise, als man, alle anderen haben schon aufgehört, haben schon die Maßnahmen gelockert und Karl Lauterbach war noch davon überzeugt, dass man jetzt unbedingt die Impfpflicht einführen muss. So ähnlich wirkt das im Moment, wie auch der deutsche Bundeskanzler in Belem sitzt. Es birgt halt die Gefahr, also es existiert noch als Erzählung und es ist natürlich, sagen wir mal, für China ein nettes Mittel, dass wenn die Amerikaner sich jetzt zum Beispiel mehr daran halten, Stichwort KI, weil die Chinesen ja auch ihre KI-Strategie fahren, dass man den Gegner abhängen kann, weil er sich da quasi selbst ein Bein stellt. Ich bin ja auch Redakteur einer ökologischen Zeitschrift und das nicht für umsonst. Ich finde es ja insgesamt schade, dass in diesem ganzen Fahrwasser die Ökologie so ins Hintertreffen gerät. Was den Klimaschutz angeht, weine ich da jetzt nicht unbedingt so eine Träne nach, weil gerade diese Klimakonferenzen immer so ein Ort waren, an dem, sag ich mal, andere ökologische Probleme, die erstmal nichts unbedingt mit Klimaschutz zu tun haben, in den Hintergrund gerückt wurden. Aber es passiert ja insgesamt für die ganzen ökologischen Fragen und die sind keineswegs weg. Also die haben sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst von heute auf morgen, die Probleme, die da existieren. Das Thema, was halt existiert, und sind wir wieder bei diesen Dilemmata, die ich angesprochen habe, ist, dass ich immer sagen würde, dass die ökologische Gesellschaft und die sich an nachhaltigen Parametern orientiert, auf Dauer die resilientere ist. Aber die Frage ist halt, wie lang ist diese Zeitspanne? Und wenn wir jetzt mal geopolitische Faktoren mit reinnehmen, dann sind da 10 Jahre schon elendig lang, in denen jemand anderes den Vorsprung bekommen kann, was auch eine Frage dann von Macht und Kontrolle ist. Wenn ich mich dann aus diesem Rennen verabschiede, dann ja verliere ich diese Kontrolle mit vielleicht auch weitreichenden Folgen für meine Bevölkerung. Und deswegen ist das so ein bisschen wie dass jeder Spieler in diesem Rennen gefangen ist. Es zeigt, um jetzt nochmal den Sprung zu BRD zu machen, es zeigt auch ein bisschen, wie sehr wir entkoppelt sind von dieser real ablaufenden Geopolitik, weil wir noch die Einzigen sind, die so tun, als ob man da nicht mitspielen müsste. Ja, also das ist im Endeffekt eine Waffe, mit der die eine Seite probieren kann, die andere sich zur Selbstmanipulation, zur Selbstschädigung am Ende auch zur ökonomischen Selbstschädigung auf kurze Frist auch eben zu motivieren, wenn man halt in diesem Spiel noch mitspielen will.
Das Thema der Konferenz ist unter anderem der Schutz der Wälder. Das müsste Ihnen als Naturschützer doch gefallen.
Auf jeden Fall. Das Paradox, also beziehungsweise das Heuchlerische, Paradox ist es auch, aber es ist vor allem auch heuchlerisch, ist ja, dass für diese Klimakonferenz Wald gerodet wurde, kurz vor den Toren von Belem, weil man diese Schnellstraße bauen wollte, zum Konferenz. Zentrum und da war es dann nicht so weit her mit dem Waldschutz. Und die Kreuzfahrtschiffe, darüber wurde ja auch schon in der normalen Presse berichtet, da merkt man auch so ein bisschen, wie sich der Ton geändert hat, dass man jetzt auf einmal diese ganzen, sag ich mal, die Heucheleien, die da immer im Zuge dieser Konferenzen irgendwo stattgefunden haben, von Privatjets, die da mal kurz für ein paar Stunden landen und dann wieder direkt wegfliegen, während man dann den Flugverkehrsverzicht predigt. Also das kann jetzt auf einmal, wird jetzt offener angesprochen, diese Kreuzfahrtschiffbuchung, weil man nicht genügend Hotelplätze hatte, die jetzt da extra anliegen als Hotelersatz, plus eben diese Rodung dieses Waldes. Also so ernst kann es da mit dem Waldschutz, wie gesagt, nicht sein. Und was ich da auch noch ankreiden würde, warum ich das auch nicht immer ganz für so voll nehmen kann, was auf diesen Klimaschutzkonferenzen zu Waldschutz von sich gegeben wird, ist, dass es da ja meistens darum geht, dass der Wald als CO2-Speicher betrachtet wird. Das ist ja das größte Interesse, die auf diesen Konferenzen haben, ist Holz, Bäume, also Bäume binden in Form von Holz CO2 und sind damit halt ein Speicher. Und das ist dann wie so ein, ja, wie so ein Lager. Aber ich sag mal, diese ganzen natürlichen Zusammenhänge von der Artenvielfalt bis hin zu sonstigen Ökofunktionen, die der Wald hat, die geraten da mal gerne in den Hintergrund. Und das ist mir dann, also das ist halt an den eigentlichen ökologischen Fragen dann auch so vorbeigearbeitet. Und ich möchte keine ökologische Politik haben, die sich daraus speist, dass man den Wald als CO2-Lager betrachtet. Ja, also generell finde ich das eine super Sache, aber man muss es dann halt eben auch ernst meinen und es darf eben auch nicht nur darum gehen, dass jetzt der Mahagonibaum um die Ecke ein super CO2-Speicher ist.
Die deutsche und allgemein europäische Rechte scheint mir beim Thema Klima eine gewisse Anti-Haltung zum politischen Establishment entwickelt zu haben, die teilweise zu widersprüchlichen Positionen führt. Man sorgt sich etwa um den Reinhardswald, da er von Windrädern bedroht ist. Und gleichzeitig applaudiert man der Räumung des Lützerather Forstes, damit RWE dort einen Tagebau erweitern kann, weil Linke den Forst besetzt hielten. Wünschen Sie sich von Rechten in dieser Frage manchmal mehr Reflexion und weniger Reflexe?
Absolut, ja. Das ist so ein Widerspruch, wobei ich sagen würde, dass dieser Widerspruch auch hauptsächlich im Parteienfeld existiert. Also das ist so ein bisschen mehr das Problem der AfD, dass sie sich da auf eine Sache fokussiert, wo man dann halt die Opposition spielen kann und dann auf der anderen Seite auch wieder die Opposition gibt, ne, in vertretenen Positionen. Das ist, glaube ich, so ein generelles Problem von Parteien, dass man sich einfach gerade auch Themen herauspickt, mit denen man dann so bestimmte Wählerschichten überzeugen kann. Ganz generell, wenn es jetzt, sag ich mal, um grundlegend ökologisch motivierte Konservative und Rechte geht, denen ich begegnet bin, dann ist das denen auch schon immer bewusst, dass man seine Heimat nicht einfach mal so abbaggern kann, hundertprozentig. Und dass vielleicht auch das nächste RWE-Projekt im nächsten Tagebau nicht das ist, was unterstützenswert ist und wo sich ein Protest auch genauso, also ein Protest wie gegen die Windkrafträder auch genauso angebracht ist. Aber insgesamt würde ich mir das schon wünschen, dass man da mehr, ja, diese Stringenz dann auch hat, dass er ein Widerspruch ist, der einen auch zu Recht komplett angreifbar macht. Wenn ich auf der einen Seite die Naturzerstörung durch Windkrafträder thematisiere und die Naturzerstörung durch Braunkohletagebau einfach mal hinten runterfallen lasse. Ja, also definitiv.
Sollten Oppositionelle dem herrschenden Klimanarrativ mit dem Aufbau einer Umweltbewegung kontern, also im Thema Naturschutz eigene Akzente setzen?
Ja, auch hier absolute Zustimmung. Muss sie auf jeden Fall. Ich meine, die Kehre, die Zeitschrift, die ich verantworte, ist ja genau aus diesem Impuls auch gegründet worden. Und wir haben jetzt auch schon 23 Ausgaben veröffentlicht, die ja alle den Anspruch haben, irgendwo diese eigenen Impulse zu setzen und auch nochmal deutlich zu machen, auch die Unterschiede jetzt zu linken Ökologen bestehen oder auch zum linksliberalen Öko-Mainstream, den die Grünen so vertreten. Was es da definitiv noch bräuchte, ich meine, was die Publizistik, das ist eine Ebene, aber was es eben auch bräuchte, ist einen Verband, und zwar nicht einfach nur irgendwo einen Verein existiert, der sich dann mal zusammensetzt und dann da tagt, sondern der auch wirklich zur Tat schreitet. Und da kann man dann auch eben nochmal ganz eigene Impulse außerhalb von Zeitschriften setzen, ist, indem man das, was wir jetzt zum Beispiel in der Kehre auch vordenken, dass man das eben auch dann ins Feld, in den Wald und auf die Wiese bringt. Und das wäre dann eigentlich auch ein nächster Schritt, der dann für die Rechte in Deutschland, aber im Endeffekt auch für den ganzen deutschsprachigen Raum, dann nochmal zu gehen wäre, weil es ist nun mal auch so, dass NABU und Konsorten ja zum einen die Tore für uns verschließen. Das machen sie ja ganz proaktiv. Sie haben auch immer auf uns als Gefahr hingewiesen. Und zum anderen auch einen Ökologieansatz vertreten, ja, der einfach auch nichts mehr mit ihren eigentlichen Aufträgen zu tun hat, die sie sich mal selbst gegeben haben. Das heißt jetzt zum Beispiel, was den Greifvogelschutz bei Windkrafträdern angeht oder generell den Vogel- und Fledermausschutz. Da wurden ja auch schon etliche Kompromisse mit der Windkraftlobby und mit der Politik geschlossen. Und da ist definitiv eine riesige Leerstelle, die es auch einfach zu füllen gilt. Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen politischen Richtungen. Brauchst da auch einfach mal einen Naturschutzimpuls, der da ganz grundsätzlich an die Sache wieder rangeht, was die sonstigen Verbände wie BUND oder NABU halt eben nicht mehr leisten.
Herr Schick, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Ich nutze jetzt nochmal die Gelegenheit, um auf unsere Zeitschrift hinzuweisen. Die Kehre, wir haben eine ganz aktuelle Ausgabe, die Kehre Nummer 23. Ein offenes Heft thematisch und abonnieren, vorbeischauen und die ökologische Alternative hochhalten.